Heute bei «Apropos» ein Kopftuchverbot spaltet Genf. Immer wieder werden in der Schweiz religiöse Symbole verhandelt. Sei das Kreuz in den Klassenzimmern, die Burka im öffentlichen Raum oder, wie in Genf gerade, ob Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein Kopftuch oder eine Kippa tragen dürfen. Kein Kanton trennt Staat und Religion so stark wie der Kanton Genf. Gerade erst im Juni hat das Stimmvolk einer Verfassungsänderung zugestimmt, die den Mitgliedern des Parlaments verbieten, religiöse Symbole zu tragen.
Nous, ce qu'on veut, c'est la sérénité des débats et on estime qu'un Parlement doit être neutre.
Dagegen regt sich Widerstand.
J'avais peur, pas pour moi, j'avais peur pour la démocratie et pour les personnes qui veulent s'investir en politique comme elles sont. Qu'elles portent un foulard, une kippa, une croix autour du cou ou même qu'elles appartiennent à d'autres communautés.
Die muslimische Politikerin Ella Öztürk zieht das Abstimmungsresultat vor Gericht. Und sie ist ihrem Widerstand nicht allein. Jetzt haben auch christlich-kirchliche Kreise Beschwerden eingereicht. Sie wollen verhindern, dass das Genfer Modell schweizweit Schule macht. Warum? Was wären Konsequenzen, wenn Staat und Religion noch mehr getrennt werden würden? Was sagen die Befürworterinnen und Befürworter von diesem Gesetz? Und warum sind sie in Genf besonders strikt? Antwort auf die Frage hat unser Romandie-Korrespondent Bernhard Tuchschmidt. Er ist Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi, Benno.
Hoi, Alex.
Die Abstimmung, die wir jetzt gerade darüber reden werden, die hat am 14. Juni stattgefunden. Wir erinnern uns, 10 Millionen Schweiz, Zivildienstgesetz, schweizweiter Frauenstreik. Kann es sein, dass die Abstimmung zu Genf leicht untergegangen ist?
Ja, die ist leicht untergegangen, muss ich auch quasi als Romandie-Korrespondent Asche auf mein Haupt quasi streuen. Sie ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Sicher schweizweit, kann man sagen, hat sie nicht grosse Wellen geschlagen. Aber ganz ehrlich, auch in Genf ist es irgendwie ja, überdeckt worden von der 10 Millionen Schweiz.
Kannst du uns kurz den Inhalt erklären und wer hinter der Vorlage ist?
Es ist eigentlich um eine Verfassungsänderung gegangen. Und in der Verfassung soll festgeschrieben werden, oder soll festgeschrieben werden, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier kein religiöses Symbol dürfen tragen. Und unterstützt worden ist das von der SVP, von der FDP, von der Mitte und von weiteren rechten Parteien. Und dass es eine Verfassungsänderung ist, ist noch relativ wichtig, weil es gehört quasi zu der Geschichte von dem Projekt, dass es in der Vergangenheit, 2019, schon mal den Versuch gegeben hat, das Gleiche festzulegen. Das war 2019 gewesen, ist vom Volk durchgewunken worden. Und damals war es ein Gesetz gewesen. Und der Aspekt, nämlich eben Verbot von religiösen Symbolen für Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ist später von einem Gericht kassiert worden und gestrichen worden. Und jetzt haben sie quasi die Initianten nochmal auf einen anderen Weg versucht, eben mit einer Verfassungsänderung.
Und sie haben in dem Sinn Erfolg gehabt. Darum vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich, dass wir nach der Abstimmung darüber reden. Wie war denn der Abstimmungskampf? War der kontrovers gewesen? Oder ist der Widerstand erst nachher gekommen?
Nein, der Widerstand war schon da. Es hat schon gewisse Kontroversen gegeben. Unter anderem ist mal in einer Grossratssitzung haben die FDP-Politikerinnen so Nudelsieb auf dem Kopf getragen, um quasi zu zeigen, wie Kopfbedeckungen, religiöse Kopfbedeckungen, quasi den Frieden von den parlamentarischen Verhandlungen oder Sitzungen können stören.
J'ai découvert une nouvelle religion qui m'a convaincue. C'est le pastafarisme. Donc le pastafarisme implique de croire donc en l'église du spaghetti volant.
Das hat schon für einen Aufschrei gesorgt, weil man, wie gesagt hat, die Politikerinnen, das sind FDP-Politikerinnen gewesen, machen sich lustig quasi über kopftuchtragende Frauen. Aber sonst würde ich sagen, ist jetzt auch, also wenn man in Genf sich bewegt hat, das ist ein bisschen ein Thema gewesen, die Initiative, aber sicher nicht das Dominierende. Aber es hat schon einzelne hörbare Stimmen gegeben und das sind die wenigen direkt Betroffenen gewesen.
Eine von ihnen ist Ella Öztürk.
Du coup, quand j'ai vu toutes ces inégalités et aussi des discriminations que j'ai vécu en raison de mon foulard.
Oui.
En fait, je me suis investie en politique. D'abord, je me suis.
Sie ist eine von den lauten Stimmen, die jetzt eben auch Widerstand öffentlich macht. Wer ist sie?
Sie ist eine 21-jährige Genferin, Jus-Studentin, Lokalpolitikerin in Tonnet. Tonnet, das ist eine 17'000 Einwohner-Stadt, die zusammengewachsen ist mit Genf. Ela Öztürk politisiert für die SP und ja, sie trägt Kopftuch.
Ist denn das Kopftuchtragen bei ihr schon immer ein Thema gewesen, seit sie in der Politik ist?
Ja, also sie sagt selber, es ist nicht der Grund, oder, dass sie quasi in die Politik gestiegen ist. Sie sagt, da geht es um ganz konkrete Sachen, die sie ihrer Gemeinde, ihrer Heimatgemeinde quasi aufgeregt haben. Irgendwie zu wenig Kita-Plätze, fehlende Bibliothek, zu wenig Ort für Jugendliche. Also die klassischen quasi Einstiegsthemen für Jungpolitikerinnen. Aber man muss sagen, sobald sie sich entschieden hat, quasi in die Politik einzusteigen, ist das Kopftuch zu einem Thema geworden, zu einem grossen Thema und das auch in den eigenen politischen Rängen. Oder es ist eine linke Politikerin, wo man jetzt vielleicht vom Schiff aus würde sagen, ist Toleranz gegenüber Kopftücher höher, aber sie hat sehr starke Reaktionen erlebt in Tonnet, wo sie sich quasi dafür entschieden hat, für den lokalen Gemeinderat zu kandidieren.
Quand j'ai commencé la première réunion où j'ai rencontré un peu tout le monde, en fait tout le monde était choqué. Alors que moi, il y a Adrien qui m'a dit il y a aucun souci.
Le foulard, vous dites.
Ouais. Ouais. Et en fait tout le monde était choqué.
Ouais.
Parce qu'ils s'attendaient pas.
Das Verbot, das Genf beschlossen hat, das tangiert sie also ziemlich direkt. Wer sie damit allein?
Ja, also meines Wissens schon. Ja, sie ist eigentlich die einzige mir bekannte Politikerin im Kanton, wo so ein Verbot direkt wird treffen, oder? Weil, wenn ich sage direkt wird treffen, dann es ist so, dass sie ist nicht direkt eingewählt worden in die Gemeindelegislative von Tonnet im 2025. Das sind die letzten Wahlen gewesen dort auf Gemeindeebene. Aber sie ist auf sehr einen aussichtsreichen Ersatzplatz gekommen und es ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit jetzt in der laufenden Legislatur, dass sie nachrückt in das Gemeindeparlament. Und dann wäre sie sehr direkt betroffen, oder, von dieser Regel. Man muss sagen, jetzt, weil Beschwerden hängig sind, ist die Verfassungsänderung noch in der Schwebe, oder? Die wird noch nicht angewendet. Also sie könnte im Moment mit dem Kopftuch noch in das Gemeindeparlament, aber später wäre sie davon betroffen. Und sie sagt auch klar, dass sie nicht bereit ist, ihr das Kopftuch abzulegen.
Um was geht es ihr denn bei dieser Beschwerde?
Ja, ihr geht es um alles, kann man sagen. Man muss sich vorstellen, oder, sie ist Jus-Studentin, hat eigentlich wollte Anwältin werden. Kann sie im Kanton Genf mit einem Kopftuch nicht, weil sie vor Gericht nicht mit Kopftuch auftreten kann. Richterin kann sie auch nicht werden mit Kopftuch. In der Gemeindeexekutive kann sie auch nicht, weil überall in diesen Ämtern gilt bereits ein Verbot von religiösen Symbolen. Und jetzt wird ihr quasi auch noch den Weg genommen, den sie können beschreiten bis jetzt, nämlich sich als Parlamentarierin einzubringen in ihrer Gemeinde. Und ich glaube, man kann schon sagen, auch wenn sie es vielleicht manchmal ein bisschen abschwächt im Gespräch, aber sie nimmt das persönlich und findet auf einer anderen Ebene, dass da wirklich fundamentale Rechte quasi angegriffen werden. Und gegen das will sie und tut sie ankämpfen.
Après cette initiative, Enfin, le référendum, la votation, j'étais très déçue et j'avais peur. J'avais peur, pas pour moi, j'avais peur pour la démocratie et pour les personnes qui veulent s'investir en politique comme elles sont. Qu'elles portent un foulard, une kippa, une croix autour du cou, ou même qu'elles appartiennent à d'autres communautés.
Du hast vorher schon die Mehrzahl gebraucht, nämlich Beschwerden, die hängig sind. Sie ist nicht allein mit den Sorgen, die sie hat. Wer hat noch Beschwerden eingereicht?
Ja, das ist schon seit längerem von so links-grüner Seite eine Beschwerde hängig. Und jetzt neu auch noch eine von drei Personen aus dem christlich-kirchlichen Milieu. Das sind drei Genfer Bürger, die sich privat engagieren und ebenfalls vor Gericht sind. Und einer von ihnen, der Michael Mutzner, beruflich ist er Lobbyist für christliche Organisationen. Der sagt, wie auf die Frage, okay, wieso engagiert er dich da oder wieso legt er Beschwerden ein, sagt er, dass wenn eine Gemeinschaft angegriffen wird, leidet am Ende quasi die Religionsfreiheit von allen. Und dass eben gewählte Politiker da sind, um eine Vielfalt von der Gesellschaft abzubilden und nicht um die quasi auszumerzen. Und darum haben sich die drei Christen, kann man sagen, entschieden, ebenfalls Beschwerden einzulegen.
Je pense que c'est important de montrer que c'est pas juste un recours qui serait fait par une communauté, en l'occurrence les musulmans, qui défendraient leurs propres droits. Je pense pour nous, avec ce recours, on veut montrer qu'il y a un enjeu qui touche à des principes.
Ist denn das jetzt außergewöhnlich, gerade so einen quasi religionsübergreifenden Widerstand gegen ein Gesetz?
Ja, also eben so in den Ökumenen, oder wird sicher viel zusammengeschafft oder auch zwischen den grossen Weltreligionen, aber jetzt hier quasi so in der Politik, ja, ist es sicher etwas Spezielles. Und ja, was die drei Herren sicher aufgezeigt haben, ist, wie plötzlich auch Leute können betroffen sein von dieser Verfassungsänderung, wo man vielleicht nicht gerade sofort dran denkt. Oder ein von den Einsprechern, Markus Hofer, ist Mitglied von der Heilsarmee, oder? Der trägt Uniform, sagt auch, das ist Teil von seiner Identität. Gleichzeitig überlegt er sich, in die Lokalpolitik einzusteigen. Und er sagt, ja, darf ich denn die Uniform je nachdem noch tragen? Jetzt irgendwie an einem festlichen Anlass. Darf ich einen Pin von der Heilsarmee tragen? Das ist Teil von meiner Identität. Ja, da stellen sich plötzlich sehr, sehr weitgehende Fragen, wenn man über die Verfassungsänderung redet.
Weil eben, es geht eigentlich nicht nur ums Kopftuch, es geht um religiöse Symbole allgemein. Das heisst auch eine Kippa. Mhm. Ein Kreuz.
Ja, es geht um alles. Nur, wenn man natürlich sich überlegt, oder wer die Initianten konkret meinen, dann ist es natürlich schon in erster Linie ein Kopftuch. Oder? Und es gibt ein bisschen eine Ungleichheit zwischen den Religionen da, weil je nachdem die Symbole natürlich ein unterschiedliches Gewicht haben. Oder? Ein Kopftuch ist wahrscheinlich für eine gläubige Muslima, die sich entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, ist das sehr zentral oder sehr wichtig. Währenddem, natürlich kann man sagen, wenn jetzt die Heilsarmee Pin getragen wird oder nicht, ist vielleicht ein bisschen weniger zentral. Aber ich glaube, was all die Einsprecher eint, oder, ist, dass sie sagen, hey, da wird die Religionsfreiheit geritzt und darum muss man unbedingt etwas gegen die Verfassungsänderung tun. Und das, obwohl oder quasi das Volk ja gesagt hat. Eben, das ist für Ella Öztürk ist das Tragen vom Kopftuch, oder wie sie sagt, wirklich sehr eine persönliche Entscheidung gewesen. Sie kommt aus einer türkischstämmigen Familie, wo aber sie und ihre Großmutter die einzigen sind, die Kopftuch tragen. Und sie sagt einfach, das ist quasi mein persönlicher Ausdruck von meinem Glauben. Und jede Frau, also jeder Mensch, aber insbesondere auch jede Frau, soll selber können entscheiden, wie sie sich kleidet und was sie trägt. Sie solidarisiert sich zum Beispiel auch sehr stark oder mit Iranerinnen, die quasi gezwungen sind, ein Kopftuch zu tragen, was sie genauso falsch findet, wie dass sie quasi gezwungen wird, kein Kopftuch zu tragen.
Bon, ma famille ne m'a pas imposé le foulard. Et comme beaucoup d'amis que j'ai, on n'a pas été imposé. Au contraire, le voile, c'est des musulmanes, tu portes le foulard. Mm-hmm. Mais il y a des musulmans aussi qui ne portent pas le foulard. Moi, dans ma famille, ma mère ne porte pas le foulard, ma sœur ne porte pas le foulard. Moi, dans ma famille, je suis la seule qui porte le foulard avec ma grand-mère. Et ça, c'est un choix.
Was sagen denn jetzt Initianten und Befürworterinnen von dieser Verfassungsänderung, gerade weil der Widerstand jetzt quasi nach dem Volksjahr kommt?
Ja, die sind natürlich sehr kritisch, oder? Die sagen ganz klar, oder ich habe mit dem Stefan Floche geredet, ein SVP-Grossrat, der so ein bisschen als der Mann von dieser Initiative gilt. Und er sagt, die Einsprecher sind schlechte Verlierer, oder sie haben es nicht geschafft, an der Urne quasi das Volk zu überzeugen. Das war sehr ein knapper Entscheid, 51,4%, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben das nicht geschafft und jetzt versuchen sie es auf dem juristischen Weg. Und er sagt auch ganz klar, da sagen alle Initianten, stimmen dem bei, oder, dass es aus ihrer Sicht nicht um eine Einschränkung von der Religionsfreiheit geht. Quasi, sie sagen nach wie vor, es darf jeder und jede glauben, was er will. Die Leute müssen einzig darauf verzichten, quasi ihre Überzeugung als Politikerin nach außen zu tragen in einem Parlament.
Nous, ce qu'on veut, c'est la sérénité des débats et on estime qu'un Parlement doit être neutre et la représentante actuelle qui est à Tonnet, moi je suis désolé, c'est un mensonge de dire qu'on va l'empêcher de siéger. On lui dit simplement, quand vous venez siéger, vous n'avez pas à avoir une tenue qui démontre vos convictions religieuses.
Sind's das denn auch schlechte Verliererinnen und Verlierer oder geht's um mehr?
Ja, eben, es kommt zuerst darauf an, wer man fragt. Also, ich glaube, was man muss sagen, ist, dass insbesondere der Herr Mutzner hat schon auch betont in dem Gespräch, dass ihnen das nicht einfach gefallen ist und dass sie sich der Schwere von einer Einsprache gegen einen Volksentscheid bewusst sind. Aber wie du es schon angedeutet hast, oder sie finden halt eben, es geht hier eigentlich um fundamentale Grundrechte, die aus ihrer Sicht verteidigt werden müssen, weil was sie auch immer wieder andeutet, oder sie haben schon ein bisschen Angst, auch, dass das quasi so der erste Dominostein könnte sein.
Also, dass das quasi dann könnte auch in anderen Kantonen weitere Dominosteine kippen. Also, könnte Schule machen in der Schweiz.
Ja, genau. Also, weil, wenn man ein bisschen quasi ein Verwandtssujet anschaut, oder zum Beispiel das Burka-Verbot, oder, dann ist es dort ja auch so gewesen, dass es erste quasi kantonale Vorläufer gegeben hat, St. Gallen und Kanton Tessin, wo so ein Burka-Verbot schon in Kraft treten ist, bevor es nachher auf die Nationalebene gekommen ist. Von dem her kann man sagen, ja, gibt es das Modell, oder, dass man das quasi in Kantonen austestet wird, was möglich ist, und dass das nachher in andere Kantone geht oder sogar auf Bundesebene.
Und gerade Genf hat ja per se schon recht strikte Gesetze, wenn es ums Trennen von Religion und Staat geht. Schweizweit Schlagzeilen gemacht hat gerade erst noch das Burkini-Verbot in den Schwimmbädern, oder?
Wie viel oder eher wie wenig Stoff man anlegt im Schwimmbad, ist Geschmackssache. Aber zu Genf ein Politikum. Jetzt hat das Genfer Kantonsparlament ein Gesetz verabschiedet, das Burkini, ohne sie beim Namen zu nennen, praktisch verbietet, auch wenn noch nicht klar ist, ob das rechtlich verhebt.
Genau. Das ist übrigens auch gerade im Moment vorübergehend gestoppt, oder, vom Gericht. Oder ausgesetzt. Auch das war wieder anders formuliert gewesen, oder juristisch. Das war nicht quasi ein Verbot von Burkini am Schluss, sondern von Badekleidern, die Arm und Bein bedecken. Da ist auch, sind hygienische Gründe quasi ins Feld geführt worden. Und was auch spannend ist, auch dort, oder, hat es wieder so zu, in Anführungszeichen, Kollateralschäden geführt, wenn man nachher plötzlich gesagt hat, ja, okay, deckt die Arm, deckt die Beine, was ist denn mit diesen UV-Bodies für Babys und Kleinkind und so. Und plötzlich ist man, ja, in einer Gemengelage gewesen, wo es quasi nicht nur um Burkinis gegangen ist. Ja, und es gibt andere Beispiele noch, ich habe es ganz anfangs erwähnt, oder 2019 ist schon so ein Gesetz zur Laizität, also Trennung von Kirche und Staat, im Kanton Genf vom Volk angenommen wurde, wo dann eben quasi der Teil über Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit religiösen Symbolen, das ist dann von einem Gericht kassiert worden, aber andere Elemente sind in Kraft getreten. Und das ist eben Verbot von religiösen Symbolen für RichterInnen, Verbot für ExekutivpolitikerInnen. Und ja, das heisst, der Kanton Genf ist, sagt Stefan Schlegel, der ist Direktor von der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution, relativ eindrücklich gesagt, ein politischer Brennpunkt oder für die Aushandlung von Verhältnissen Religion und Staat. Und in dem Sinne quasi eigentlich ein Modellfall für sehr, sehr weitgehende Lösungen. Oder das heisst, also das Gesetz, das ich vorher angesprochen habe, das verbietet oder verdrängt eigentlich Religionsausübung weitgehend aus dem öffentlichen Raum. Oder? Also wenn zum Beispiel Taufen von evangelikali oder evangelische Gruppierungen machen oder so öffentliche Taufungen im See, zum Beispiel im Genfersee, sind nur mit Ausnahmebewilligungen möglich. Es ist eine sehr rigide Form von der Trennung von Kirche und Staat, die in Genf gelebt wird.
Und warum gerade in Genf? Wie ist es dazu
gekommen? Ja, das habe ich auch alle gefragt und keine richtig befriedigende Antwort bekommen darauf. Oder es ist tatsächlich speziell, oder? Weil Genf, wenn man die Geschichte anschaut, oder? Ist eigentlich mit dem Calvin, grosser Reformator, oder Reformatoren-Denkmal, oder? Wo von vielen Touristen besucht wird. Selbst das Wappen, oder, von Genf hat religiöse Symbole drin, so ein Petrusschlüssel und noch andere quasi religiöse Indizien. Es ist sehr stark religiös prägt, eigentlich protestantisch prägt die Stadt, oder? Und auf die andere Seite, das könnte vielleicht eine mögliche Erklärung sein, oder? Ist Frankreich sehr nah, kulturell auch relativ nah. In Frankreich hat sie wirklich die sehr strikte Trennung von Kirche und Staat eine grössere Tradition. Vielleicht spielt das eine Rolle.
Aber auch schweizweit ist in den letzten Jahren einiges gegangen, wenn man zum Beispiel an die Minarettsinitiative denkt oder das Verhüllungsverbot. Wenn man es jetzt ein bisschen auftünt, wo stehen wir denn heute, wenn es eben auch so ein bisschen um die Verbannung von der Religion auch im öffentlichen Raum geht?
Ja, also es gibt da sicher ein bisschen einen Graben zwischen der Romandie und der Deutschschweiz. Oder jetzt gerade, wenn es so quasi um die Frage geht, was im politischen Raum oder möglich ist, sei es jetzt mit Kopftuch oder so, dann gibt es einen kulturellen Graben zwischen der Westschweiz, wo man das sehr viel strikter anschaut, also so ein bisschen ähnlich wie Genf und in der Deutschschweiz. Oder? Aber wo es keinen Graben gibt, muss man sagen, oder, sind die, du hast es angetönt, oder 2009 das Minarettverbot, das war so ein bisschen der Auftakt von Volksbegehren oder Initiativen, die sich in erster Linie gegen Muslimen oder muslimische Symbole gerichtet haben. Wir haben über die kantonalen Verhüllungsverbote, Burka-Verbote geredet. Dann ist 2021 nachher auf der nationalen Ebene gekommen. Also ich glaube, wie oder die religiösen Symbole und wenn man es direkter sagen will, die muslimischen Symbole sind ein Dauerthema, das immer wieder aufflammt. Also jetzt aktuell haben wir auch Debatten über Kopftuchverbot in Schulen. Also ich glaube, es ist ein Dauerthema, etwas, das einfach emotional sehr viele Leute sehr, sehr stark triggert. Etwas, was man ehrlich gesagt auch, was ich jetzt auch gemerkt habe in dem Artikel, wo es ein Bild hat von der Ella Öztürk, die posiert vor dem Hotel de Ville in Genf und ja, die Reaktionen in den Kommentarspalten oder auch, wo sie oder sogar die Fotografin bekommt, die können sehr stark sein.
Und im Endeffekt, so hat man den Eindruck, trifft zu den vor allem Musliminnen und Muslimen, wenn man über so quasi Trennung von Religion und Staat verhandelt.
Ja, den Eindruck bekommt man, ja. Und ich glaube, eben dort muss man das wieder sagen, oder? Man kann ja dann eben, wenn man vom Verbot von religiösen Symbolen redet, oder kann man sagen, hey, aber das gilt für alle, eben, du hast es gesagt, oder? Kippa, Kreuz, ein Sikh mit einem Turban. Aber das Ding ist eben, dass es strukturell halt Protestantinnen und Protestanten viel, viel weniger stark trifft als ein Muslim mit einem Kopftuch, oder? Weil es einfach für sie quasi dann viel zentraler ist als irgendwie ein Kruzifix für eine Katholikin oder einen Katholik. Und ja, es ist klar, also es gibt sicher Experten, die sagen, dass es in diesen Initiativen und in diesen quasi diesen politischen Begehrlichkeiten ja gewisse antimuslimische Tendenzen gibt.
Woher kommt das denn überhaupt, dass man in der Schweiz immer wieder darüber verhandelt, wie man Staat und Religion trennt?
Ja, also das kommt natürlich sehr stark oder, aus unserer Geschichte raus und aus der Geschichte natürlich auch vom liberalen Rechtsstaat, den wir erleben. Oder? Natürlich ist eben Religionsfreiheit ein Menschenrecht und gehört zu einem liberalen Rechtsstaat. Also man darf glauben, was man will. Der Staat soll einem nicht können vorschreiben, was man zu glauben hat. Schützt natürlich gleichzeitig auch den Staat vor Einflussnahmen von den Kirchen. Oder? Wenn man unsere Geschichte anschaut in der Schweiz, muss man nicht sehr, sehr weit zurückgehen. Und dann hat man in gewissen Kantonen das Bildungssystem, das komplett in der Hand ist von der Kirche, oder? Und ich glaube, dort kann man, ohne jetzt ein Experte zu sein in diesem Feld, oder? Aber ich glaube, dort ist die Trennung von Kirche und Staat ist ganz fundamental wichtig für die Entwicklung von unserem liberalen Rechtsstaat. Und darum ist es wahrscheinlich auch in gewissen Bereichen so schwierig auszuhandeln, oder? Weil es wahrscheinlich tatsächlich, zum Beispiel jetzt eben für die Frage, soll eine Richterin oder ein Richter ein Kopftuch dürfen tragen oder nicht, oder eine Kippa vertragen oder einen Turban vertragen. Ich finde, es ist eine legitime Frage zum Stellen. Oder? Und von dem her ist es sicher auch falsch, oder wenn man jetzt sagt, das ist alles nur quasi antimuslimisch und es gibt nicht etwas, was es tatsächlich auszuhandeln gibt. Oder ich glaube, es ist wahrscheinlich wie ein bisschen beides. Also es gibt beide Elemente.
In Genf wird aktuell eben gerade verhandelt. Wir haben es vorhin angesprochen. Es sind mehrere Beschwerden hängig gegen das Abstimmungsresultat, das religiöse Symbole für Parlamentarierinnen und Parlamentarier verbieten. Was glaubst du, könnten die auslösen, die Beschwerden? Also könnte das Erfolg haben?
Ja, ist ganz schwierig für mich, das einzuschätzen, oder? Ich glaube, also eben, es kommt auch sehr darauf an, wenn man fragt, wenn man die Initianten fragt, sagen sie nein, keine Chance, weil das ist eben Verfassungsstufe und da kann eigentlich nur, wenn dann der Bund quasi etwas dagegen machen. Die Beschwerdeführer rechnen sich sehr gute Chancen aus. Ich glaube, das muss man wirklich abwarten und es braucht jetzt auch ein bisschen Geduld, oder es wird wahrscheinlich nicht gerade morgen entschieden werden. Aber es ist sehr wegweisend, oder was da in Genf jetzt in dieser Frage wird rauskommen.
Danke, Benno.
Danke, Alex.
Von Benno Tuchschmidt gibt es auch noch einen ausführlichen Artikel zu dieser Debatte rund um das Abstimmungsresultat zum Lesen. Wir verlinken euch den im Episodenbeschrieb. Das war es von «Apropos» für heute. Diese Folge hat Valeria Mazzeo produziert und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.